Am tiefen Grund. Ach. Im erzgebirgischen Dialekt auch Auge. Der Fluss ist so alt wie die Berge. Er floss schon durch den rauen, den unwirtlichen, den finsteren Wald, den Mirinkidi Silva, wie der Landstrich hieß, als Fuhrleute mit ihren Karren und Schlitten voll Salz die ersten Saumpfade über den Gebirgskamm trampelten, nach Böhmen hin und in die Donauländer. Bis einer der Fuhrleute zurücksah, bemerkte, dass der Trampelpfad silbern glänzte und begriff, dass es nicht auf den Wald ankam, sondern darauf, was unten in der Erde verborgen lag. Das erste Berggeschrei tönte durchs Land und mit dem Ruf begann das Siedeln, begann das Graben, das Teufen, das Suchen nach dem Schatz im Berg, im Erzberg, in den Erzbergen, im Erzgebirge, unten im Stein. Der Fluss aber blieb das verlässliche Element, auch dann noch, als die Berge nicht mehr waren, was sie schienen. Der Fluss war immer da, auf den alten Postkarten, Radierungen, Ölgemälden, Karten. Noch immer führt er sein Wasser im gleichen Bett, und an den großen Steinen bilden sich Wasserwirbel, die wie tausend Augen jeden begleiten, der an seinem Ufer entlang geht. Steck da nicht die Füße rein, sagt die Ohm, wenn Ida zum Fluss läuft. Die Ohm weiß, dass nichts ist, wie es scheint, auf den alten Postkarten, Radierungen, Ölgemälden, Karten. Dass nichts beständig ist, dass der Fluss nichts halten will, dass die Wasser alles forttragen. Solange sich Ida erinnern kann, ist zu Hause dort, wo das orangene Licht der Lichterketten scheint, die am Kopfende ihrer Betten hängen. Sie hängen im Wohnwagen über ihrer Matratze, wenn sie die Eltern auf Tournee begleitet. Sie hängen über dem Kinderbett im Wohnheimzimmer, das sie in der Winterpause des Zirkus bewohnen, und seit 5 Jahren hängen sie bei den Großeltern in Haus Edith, in der Leninstraße, in einem Zimmer, das Ida gehört. Allein der Umstand, ein Zimmer nur für sich zu haben, verschafft Ida ein Gefühl, das ist wie ein Löffel Sirup auf der Zunge. Haus Edith, eine eierschalenfarbene Zuckersiederei mit Granitsockel. Zum ersten Mal bemerkte sie das Sirupgefühl kurz nach ihrem Einzug im Frühjahr vor der Einschulung. Die Großmutter hatte sie zum Einkaufen mitgenommen. Wir müssen sich doch den Leuten vorstellen, hatte sie gesagt, ihr den Pony gekämmt und versucht, die widerspenstigen Locken mit Zuckerwasser aus der Sprühflasche und einer Haarklemme zu bändigen. An der ersten Station auf der anderen Seite der Leninstraße, am Zaun des Betriebsgeländes, erzählte sie ihr, wie es ausgesehen hatte, bevor die Russen kamen. Marktplatz mit Blumenrabatten, Konzertpavillon, das Freiluftkino, dahinter die Kirche und auf der anderen Seite das alte Rathaus und das legendäre von der Bäckerei Trulsch betriebene Café Trutilo mit der großen Terrasse zur Chaussee hin, wo die Schlagsahne Schlagobers hieß, weil die Frau vom Trulsch aus der Ostmark kam, wie die Oben sagte. Sie erzählte es, als wollte sie die Bilder eines brennenden Nitro-Films retten, denn alles, was aus dieser Zeit geblieben ist, ist die Palmengartenpromenade, also nicht die Promenade selbst, sondern der Name des Fußwegs. Und alles, was Ida hinter dem Zaun sah, waren ein staubiges Betriebsgelände, Loren auf Schienen und das riesige Förderband, das unablässig Gestein an den Hang der Wolfshöhe kippte. Unter der Ostmark stellte sie sich eine Steppenebene vor und unter der Frau vom Trulsch eine Reiternomadin. Die eigentliche Tour durch die Tanner-Gesellschaft begann aber weiter oben, hinter dem Silberbach, der Unter- von Obertann trennte. Sie kehrten in der HO ein, wo die Großmutter Metallon statt Geld bezahlte, beim Elektroschädler, der für seine große Auswahl an Schallplatten bekannt war, in der Apotheke, die schwer nach Jod, Tee und Kampfer roch, und natürlich in der Bäckerei und Konditorei Trulsch, wo die Oben nicht nur die Torte für Idas Schulanfang bestellte, sondern seit jeher den allweihnachtlichen Stollen backen ließ, dessen Teig sie wie alle Kuchen nach einem Familienrezept knetete, das außer ihr keiner kannte. Die Gespräche in den Läden glichen einem Ritual. »Ach, die Edith mit der Kleekokosch, hast es Enkele du, große so wunde Mäd, ne richtige Kokosch.« Und die Ohm legte die Hand auf Idas Schulter und erklärte über ihren Kopf hinweg und nicht ohne Stolz, dass das Kind in Tann zur Schule kommt und ab jetzt bei ihnen wohnt. Ist wohl besser so, sagten die Frauen in den verschwitzten Lederonschürzen, lächelten milde und drückten der Klee Kokosch etwas in die Hand. Die H.O. Elli ein Tütchen Ahoi-Brausepulver, die Pässlerin eine Scheibe Leberkäse, beim Trülsch bekam sie auf ihr Erdbeereis eine extra Portion Schlagsahne, wie der Schlagobers jetzt wieder hieß, und durfte sich die Dekoration für ihre Einschulungstorte aussuchen. Nur der Elektroschettler beließ es beim Kopfwuscheln und rückte die Märchenschallplatte nicht raus, die Ida die ganze Zeit über andächtig angestarrt hatte. Eine richtige Kokosch. Auf dem Rückweg, als sie mit schweren Einkaufsnetzen in jeder Hand wieder nach Untertan hinabliefen, grübelte sie darüber nach, was die Leute wohl meinten, wenn sie sagten, eine richtige Kokosch. Sie sah die Ohm von der Seite an und dachte an ihren Vater und hätte nicht sagen können, was es war. Die beiden sahen sich noch nicht einmal besonders ähnlich. Vater hatte vielmehr mit dem Großvater gemein, so gesehen war er eher ein Schulze. Ida ahnte, dass die Versipptheit ein Privileg war, das nicht alle Tanner Familien teilten. Die meisten waren ja Uhiesche, Zugezogene, in den Ort Eingefallene, die in fremder Erde liegen werden, wie die Ohm sagte und betonte, dass dieses Schicksal ihr, Gott sei es getrommelt und gepfiffen, erspart bliebe und dass es solche wie die Pässlers, die Kokoschs oder die Schettlers, zu denen auch die H.O. Elli gehörte, oder die Trülschs, die wiederum über die Urgroßmutter mit den Kokoschs verwandt waren, nicht mehr viele gebe. Deswegen, das verstand Ida später, hat die Ohm den Großvater nicht geheiratet. An einen Uhieschen wollte sie den Namen ihrer Familie nicht verlieren, obwohl der Name Kokosch in der sächsischen Provinz mehr noch als der Name Schulze die Frage aufwarf, wer hat ihn dorthin gebracht. Die Hieschen erkannten sich an den Codes, die sie in ihrem Dialekt versteckten. Sie sagten nicht Karl-Marx-Stadt, sondern Kanz. Nicht Parteisekretär, sondern da Chaos viel drozählender Ormlechter. Und nicht Leninstraße, sondern Chaussee. Sie waren die letzten Verbindungen in eine Vergangenheit, in der es im Ort statt eines Betriebsgeländes ein Kurbad, ein Palmenhaus, eine Konzertmuschel, ein Freiluftkino und ein Café gab, das Trutilo hieß und legendär genannt wurde. An der Leninstraße, an der Chaussee. In der Kindheit ihres Vaters hieß die Chaussee Stalinstraße, in der Kindheit der Ohm Kurbadstraße, in der Zeit zwischen Kurbad und Stalinstraße Adolf-Hitler-Straße und in ein paar Jahren wird aus ihr mit großem Pomp zelebriert die Straße der Einheit. Die Ohm wird die Hand des Ministerpräsidenten schütteln, der gleichzeitig, frisch gekürt, der erste Krawattenmann des Jahres im wiedervereinigten Land sein wird. Das klingt doch nicht, wird sie dem Krawattenmann sagen, Straße der Einheit und dabei den Mund verziehen. Das klingt doch nicht, Adolf-Hitler-Straße, hatte sie auch Gauleiter Mutschmann gesagt und den Mund verzogen, denn schließlich handelte es sich nicht um irgendeine Straße, sondern um jene, die zum Kurbad führte, auf der nicht irgendwer, sondern die Hot Volée, wie die Ohm sagte, vorfuhr. Und was glauben Sie, wer das alles hier ermöglicht hat, hatte Mutschmann, dem augenblicklich die Zornesröte ins Gesicht geschossen war, geantwortet und seine Hand ganz langsam an der Wandelhalle, dem Palmenhaus, der frischen Fassade des Kurparks, am Konzertplatz und dem Musikpavillon, der einer überdimensionierten Venusmuschel glich, vorbeigeführt. König Mu, so hatten sie Gauleiter Mutschmann in leisen Sätzen genannt, und König Mu hatte die Ohm angeschaut, dass sie schauderte. Dann doch eher böhmische Landstraße oder, wie die Leute sagten, die Behmsche. So hat die Straße zu Zeiten von Ohms Großvater geheißen, dem alten Kokosch, dem letzten Bergmann von Tann.